Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen.
Beim Lesen des Buchtitels Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel denkt vermutlich mancher ganz spontan an die alttestamentlichen Psalmen, ans Hohelied oder an die Klagelieder. Dieses Buch jedoch geht in eine andere Richtung. Wir begegnen darin wenig bekannten, aber sehr tiefgründigen Liedern ganz unterschiedlicher Verfasser der Bibel. Sich in diese Liedtexte zu vertiefen, gleicht einer Entdeckungsreise in die biblische Prophetie. Dabei werden wir auch persönlich angesprochen. Hören Sie heute aus diesem sehr empfehlenswerten Buch von Norbert Lied, das Lied Deborahs und Baraks.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Das Lied Deborahs und Baraks. Richter 4, die Verse 22 und 23. Und siehe, da kam Barak, der den Sisera verfolgte, Jahel aber trat heraus ihm entgegen und sprach zu ihm, komm her, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und als er zu ihr hineinkam, lag Sisera tot da, und der Pflock steckte in seiner Schläfe. So demütigte Gott zu jener Zeit Jabin, den König von Kanaan, vor den Kindern Israels. Richter 5, die Verse 1 bis 31. Da sangen Deborah und Barak, der Sohn des Abinoam, in jener Zeit dieses Lied. Dass Führer anführten in Israel, dass sich das Volk willig zeigte, dafür preist den Herrn. Hört zu, ihr Könige, horcht auf, ihr Fürsten. Ich will, ja, ich will dem Herrn singen. Ich will spielen dem Herrn, dem Gott Israels. O Herr, als du von Seir auszogst, als du einhergingst vom Gebiet Edoms, da erzitterte die Erde und der Himmel troff, ja, die Wolken troffen vom Wasser. Die Berge zerflossen vor dem Herrn, der Sinai dort zerfloss vor dem Herrn, dem Gott Israels. Zu den Zeiten Schamgas, des Sohnes Anats, zu den Zeiten Jaels waren die Wege verödet, und die Wanderer gingen auf Schleichwegen. Es fehlten Führer in Israel, sie fehlten, bis ich Deborah aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Es erwählte sich neue Götter, da war Krieg in ihren Toren. Wurden wohl Schild und Speer gesehen unter 40.000 in Israel? Mein Herz gehört den Anführern Israels, den Freiwilligen unter dem Volk. Lobt den Herrn, die ihr auf weißen Eselinnen reitet, die ihr auf Decken sitzt und die ihr auf dem Weg geht, denkt nach. Fern vom Lärm der Bogenschützen, zwischen den Schöpfrinnen, dort soll man preisen die gerechten Taten des Herrn, die gerechten Taten seines Führers in Israel. Dann wird das Volk des Herrn zu den Toren hinabziehen. Wach auf, Deborah, wach auf und sing ein Lied. Mach dich auf, Barak, und führe deine Gefangenen ab, du Sohn Abinoams. Da stieg der Überrest der Edlen des Volkes hinunter, der Herr selbst fuhr herab zu mir unter den Helden. Von Ephraim zogen herab, deren Wurzel gegen Amalek ist, hinter dir her Benjamin inmitten deiner Volksstämme. Von Machir kamen Befehlshaber und von Sebulon, die den Zählstab handhabten. Auch die Fürsten von Issachar hielten es mit Deborah, und Issachar wurde wie Barak, ins Tal folgte er ihm auf dem Fuß. An den Bächen Rubens gab es schwere Herzensentschlüsse. Warum bist du zwischen den Hürden geblieben, um das Flötenspiel bei der Herde zu hören? An den Bächen Rubens gab es schwere Herzenserwägungen. Gilead verblieb jenseits des Jordan. Und dann? Warum hielt er sich bei den Schiffen auf? Asser saß am Ufer des Meeres und verblieb an seinen Buchten. Sebulon aber ist das Volk, das sein Leben dem Tod preisgibt. Auch Naphtali auf den Anhöhen des Feldes. Die Könige kamen und kämpften, da kämpften die Könige der Kanaaniter bei Tanach am Wasser von Megiddo. Beute in Silber machten sie nicht. Die Sterne am Himmel kämpften mit, von ihren Bahnen aus kämpften sie gegen Sisera. Der Bach Gison riss sie fort, der uralte Bach, der Bach Gison. Meine Seele tritt kräftig auf, da stampften die Hufe der Rosse von dem Jagen seiner Edlen. Verflucht die Stadt Meros, sprach der Engel des Herrn, ja verflucht, verflucht nur seine Bürger, weil sie dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen sind, dem Herrn zu Hilfe mit den Helden. Gesegnet sei Jael vor allen Frauen, die Frau Hebers des Keniters, gesegnet sei sie vor allen Frauen im Zelt. Milch gab sie, als er Wasser erbat. Geronnene Milch brachte sie in prächtiger Schale. Sie streckte ihre Hand aus nach dem Pflock, ihre rechte nach dem Arbeitshammer. Sie schlug Sisera mit dem Hammer, zerschmetterte sein Haupt. Sie zermalmte und durchbohrte seine Schläfe. Er krümmte sich zu ihren Füßen, fiel nieder und lag da. Zu ihren Füßen krümmte er sich und fiel. Wo er sich krümmte, da fiel er erschlagen hin. Durchs Fenster schaute sie aus und schrie klagend. Die Mutter Siseras schaute durchs Gitter. Warum kommt sein Streitwagen so lange nicht? Warum verspätet sich so sein Gespann? Die Klugen unter ihren Edelfrauen antworteten, und auch sie selbst gibt sich die Antwort, sollten sie nicht Beute finden und verteilen? Ein oder zwei Mädchen für jeden Mann? Beute von bunten Kleidern für Sisera? Beute von bunt gewirkten Kleidern, zwei bunt gewirkte Kleider für die Hälse der Geraubten? So müssen alle deine Feinde umkommen, o Herr. Die aber ihn lieben, sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre lang. Einleitung. Die Israeliten kehrten Gott den Rücken. Daraufhin ließ der Herr sie unter die Herrschaft der Kanaaniter bzw. deren König Jabin aus Azor und dessen Feldherr Sisera fallen. 20 Jahre unterdrückten die Kanaaniter, die für die damalige Zeit technologisch hochmodern waren, die Israeliten. Da sie über Erzminen verfügten, konnten sie eiserne Streitwagen herstellen. Sie besaßen beeindruckende 900 Stück. Die Israeliten hatten dieser enormen militärischen Übermacht rein nichts entgegenzustellen. In dieser Notlage betete das Volk zu Gott, der sich von ihm erbitten ließ. Eine Prophetin und Mutter Israels mit Namen Deborah kündigte im Auftrag Gottes die Erhörung der Gebete und den Sieg an. Im darauffolgenden Krieg verwirrte der Herr die Kanaaniter und stärkte Barak, den Heerführer Israels. Durch Gott geführte Naturereignisse überschwemmte der Fluss Kison und versumpfte das Tal, sodass die eisernen Wagen der Kanaaniter im Schlamm stecken blieben. Deren Feldherr Sisera floh zu Fuß und fand im Zelt einer Frau namens Jael Unterschlupf. Als er vor Müdigkeit eingeschlafen war, nahm sie Zeltpflock und Hammer zur Hand und durchschlug damit seine Schläfe, sodass der Pflock auf der anderen Seite des Kopfes in die Erde drang. Das bedeutete den Sieg über die Kanaaniter und deshalb sangen Deborah und Barak dieses Lied. Prophetische Tragweite dieser Begebenheit. Das Lied endete mit einem bedeutungsvollen Satz. So wie Sisera müssen alle deine Feinde umkommen, o Herr. Die aber ihn lieben, sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Vers 31. Damit bekommen diese geschichtlichen Ereignisse eine prophetische Bedeutung. Denn es scheint so zu sein, dass der Gott Israels diese Begebenheiten sozusagen als Prototypen für sein Handeln in der Zukunft bestimmte. Das Lied Deborahs geht bis ans Ende aller Kämpfe. Es schaut voraus auf die Zeit, in der alle Feinde des Herrn gerichtet werden. Darum können wir alles, was sich in und um diesen Kampf ereignete, auf den Lauf aller Zeiten anwenden, und zwar auf persönliche Schicksale, auf Israel, auf die Feinde Gottes und auf die Feinde des jüdischen Volkes. Wir betrachten drei Hauptpunkte. Auf die Entscheidung kommt es an. Zwei Frauen, ein Sieg. Ausblick auf spätere Zeiten. Auf die Entscheidung kommt es an. Beim Durchlesen des Bibeltextes fällt auf, dass diese Geschichte voller Entscheidungen bzw. Nicht-Entscheidungen ist. Sicherlich haben auch Sie heute bereits einige Entscheidungen treffen müssen. Kleine, alltägliche, vielleicht auch unbedeutsamere. Unser ganzes Leben besteht aus Entscheidungen, Beruf, Partnerwahl, Familie und so weiter. Wir können die richtigen, aber auch die falschen Entscheidungen treffen. Manche haben nur kleine Auswirkungen, andere große. Von manchen wünschen wir uns, sie nie getroffen zu haben. Einige Entscheidungen haben sogar über unser Leben hinaus ewige Konsequenzen. Schauen wir uns die verschiedenen Entscheidungen in unserem Bibeltext näher an. Die Entscheidung Baraks. Gott lässt Barak durch die Prophetin Deborah rufen und ihm sagen, hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Söhnen Naphtalis und von den Söhnen Sebulons? Denn ich will Sisera, den Heerführer Jabins, mit seinen Streitwagen und mit seinen Heerhaufen zu dir an den Bach Kison ziehen lassen und ihn in deine Hand geben. Richter 4, die Verse 6 bis 7. Wie entscheidet sich Barak? Antwort: Barak aber sprach zu ihr: Wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so gehe ich nicht. Da sprach sie: Ich will freilich mit dir gehen, aber der Ruhm des Feldzuges, den du unternimmst, wird nicht dir zufallen. Denn der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau verkaufen. Und Deborah machte sich auf und zog mit Barak nach Kedesch. Da berief Barak Sebulon und Naphtali nach Kedesch und zog mit 10.000 Mann Fußvolk hinauf. Auch Deborah zog mit ihm hinauf. Richter 4, die Verse 8 bis 10. Die Zusicherung des Herrn, er werde mit ihm sein und ihm den Sieg schenken, genügte Barak nicht. Er war nicht gewillt, das israelitische Heer allein anzuführen. Er wollte, dass Deborah mit ihm in den Krieg zog. Hatte er Angst? Brauchte er seelische Unterstützung? Oder war er einfach nur zaghaft? Wir wissen es nicht, aber diese Entscheidung hatte Folgen. Denn wie prophezeit, fiel der Ruhm einer Frau zu, durfte Barak von da an nur noch die zweite Geige spielen. So steht er denn im Lied auch erst an zweiter Stelle. Das sangen Deborah und Barak, Richter 5, Vers 1. Stand Barak angesichts der beiden Heldinnen Jael und Deborah nur noch als halber Mann da. Barak war zu hohem Berufen gewesen, aber er entschied sich halbherzig und gab sich mit wenigem zufrieden. Halbherzige Entscheidungen können geistlichen Ruhm kosten. Dennoch wird Barak in Hebräer 11, Vers 32 unter den Glaubenshelden aufgeführt. Das bedeutet, dass der Herr es nicht übersehen hat, dass Barak, wenn auch zögerlich, sich doch zum Gehorsamschritt hatte bewegen lassen und gegen die Kanaaniter zu Felde gezogen war. Neutestamentlich, auch wir können Ruhm bzw. himmlischen Lohn verlieren, nicht aber das ewige Leben, das wir im Glauben ergriffen haben. 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 15. Die Entscheidung Hebers. Heber aber, der Keniter, hatte sich von den Kenitern, den Söhnen Hobabs, des Schwiegervaters Moses, getrennt und hatte sein Zelt bei der Terebinte von Zaanaim neben Kedesch aufgeschlagen. Und es wurde dem Sisera berichtet, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor gezogen sei. Da berief Sisera alle seine Streitwagen, 900 eiserne Streitwagen und das ganze Volk, das mit ihm war, von Haroset Koyim an den Bach Gison. Richter 4, die Verse 11 bis 13. Heber war der Ehemann Jaels. Er stand ebenfalls vor einer Wahl und er entschied sich für die falsche Seite. Während er sich für die Kanaaniter entschied, hatte sich seine Ehefrau mutig für Israel und damit für den Gott Israels entschieden. Sisera aber floh zu Fuß zum Zelt Jaels, der Frau Hebers, des Keniters. Denn Jabin, der König von Hazor, und das Haus Hebers, des Keniters, hatten Frieden miteinander. Richter 4, Vers 17. Heber stammte aus der Verwandtschaft des Schwiegervaters von Mose. Die Keniter waren dadurch Verbündete Israels. Aber Heber entschloss sich, aus diesem Bund auszutreten und mit dem König der Kanaaniter Frieden zu schließen. Der Zusammenhang deutet an, dass er es war, der die Feinde Israels wissen ließ, dass sich die Israeliten mobilisierten. Zwei entgegengesetzte Entscheidungen mitten in einem Zelt. Ein Riss mitten durch eine Ehe, eine Familie. Zwei entgegengesetzte Meinungen und Verhaltensweisen. Das gibt es auch heute nur allzu oft. Indem sich Frauen für den Weg mit Jesus entscheiden und ihre Ehemänner für den Feind. Wer von den beiden am Ende Herrlichkeit und Ruhm, Lohn genießen darf, lehrt die Bibel sehr deutlich. Die Entscheidung Jaels. Wir sahen soeben, dass der Ehemann Jaels ein Freund Sisaras und König Jabins war. Das war sicherlich auch der Grund dafür, dass Sisera auf seiner Flucht das Zelt Jaels aufsuchte. Denn er mag sich gesagt haben, dass ihm dort gewiss nichts passieren würde. Doch es kam ganz anders. Jael aber trat heraus, dem Sisera entgegen und sprach zu ihm: Kehre ein, mein Herr, kehre ein zu mir und fürchte dich nicht. Und er kehrte bei ihr ein ins Zelt, und sie deckte ihn mit einer Decke zu. Er aber sprach zu ihr: Gib mir doch ein wenig Wasser zu trinken, denn ich bin durstig. Da öffnete sie den Milchschlauch und gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Er sprach zu ihr: Stelle dich an den Eingang des Zeltes, und wenn jemand kommt und dich fragt und spricht: Ist jemand hier? So sage: Nein. Da nahm Jael, die Frau Hebers, einen Zeltpflock und einen Hammer zur Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihm den Pflock durch die Schläfe, so dass er in die Erde drang. Er aber war vor Müdigkeit fest eingeschlafen, und er starb. Und siehe, da kam Barak, der den Sisera verfolgte. Jael aber trat heraus ihm entgegen und sprach zu ihm: Komm her, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und als er zu ihr hineinkam, lag Sisera tot da. Und der Pflock steckte in seiner Schläfe. Richter 4, die Verse 18 bis 22. Jael hatte sich anders entschieden und setzte ihre Entscheidung um. Sie muss eine charakterstarke Frau gewesen sein, denn sie blieb auch in dieser schwierigen Situation eine Verbündete Israels. Sie blieb auf der Seite des Schwiegervaters von Mose. Sie blieb auf der Seite des Gottes Israels. Und siehe da, die Prophezeiung Deborahs erfüllte sich in Vers 9. Der Ruhm des Feldzuges, den du unternimmst, wird nicht dir zufallen, denn der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau verkaufen. Auch wir leben heute in einer Zeit, in der mutige Entscheidungen gefragt sind. Es braucht Mut, um zu Jesus zu stehen und ihm im Alltag treu nachzufolgen. Es braucht Mut, um zu Israel zu stehen. Nehmen wir das als Herausforderung an? Die Entscheidung von Menschen aus dem Volk. Deborah und Barak singen in ihrem Lied, dass Führer anführten in Israel, dass sich das Volk willig zeigte, dafür preist den Herrn. Die Neues Leben-Übersetzung sagt es so, dass sich das Volk bereitwillig aufopferte, dafür preist den Herrn. Richter 5, Vers 2. Mein Herz gehört den Anführern Israels, den Freiwilligen unter dem Volk. Lobt den Herrn. Richter 5, Vers 9. Offensichtlich gab es im Volk Freiwillige und Unfreiwillige, Eifrige und Lässige, solche, die sich aufopferten und solche, die sich zurückhielten. Zu welcher Kategorie gehören wir, wenn es um die Sache Jesu geht? Die sich hingebenden Israeliten werden als Überrest beschrieben. Richter 5, Vers 13, da stieg der Überrest der Edlen des Volkes hinunter. Der Herr selbst fuhr herab zu mir unter den Helden. Zu diesem Überrest gehörten Menschen aus 5 Stämmen, Ephraim, Benjamin und Sebulon, Richter 5, Vers 14, Issachar, Richter 5, Vers 15 und Naphtali, Richter 4, die Verse 6 und 10. Über Sebulon und Naphtali heißt es: Sebulon aber ist das Volk, das sein Leben dem Tod preisgibt. Auch Naphtali auf den Anhöhen des Feldes. Richter 5, Vers 18. Die Entscheidung, mit Barak und Deborah mitzuziehen, dem Gott Israels gehorsam zu sein und seinen Anweisungen zu folgen, fiel den Einzelnen offensichtlich nicht leicht, zumal der Feind übermächtig war. Diese Dramatik wird aus Vers 15 ersichtlich. Dort heißt es: An den Bächen Rubens gab es schwere Herzensentschlüsse. Verständlich, denn es ging um Leben oder Tod. Viele entschieden sich anders als die oben erwähnten, zum Beispiel Leute aus dem Stamm Ruben. Das wird in Vers 16 gesagt. Warum bist du zwischen den Hürden geblieben, um das Flötenspiel bei der Herde zu hören? An den Bächen Rubens gab es schwere Herzenserwägungen. Richter 5, Vers 16. Ruben war hin und her gerissen, er kam zu keiner Entscheidung. Die eigenen Herden waren ihm offenbar wichtiger als der Wille Gottes. Er wollte nicht gehorchen, er wollte die Musik nicht loslassen, um in den Kampf Gottes zu ziehen. Sind es vielleicht auch gewisse Annehmlichkeiten? Es gibt deren ja so viele, die den einen oder anderen unter uns davon abhalten, sich vom Herrn rufen zu lassen? Das kann uns viel geistlichen Ruhm kosten. Auch die 3 Stämme Gilead, Dan und Asser trafen jeder für sich eine Entscheidung. Gilead verblieb jenseits des Jordan. Und Dan, warum hielt er sich bei den Schiffen auf? Asser saß am Ufer des Meeres und verblieb an seinen Buchten. Richter 5, Vers 17. Der Stamm Gilead hielt sich im Hintergrund. Er wollte nichts zu tun haben mit dem, was jenseits des Jordan war. Er war gleichgültig. Dann befürchtete die Handelspartner und damit seine Quelle des Wohlstands zu verlieren. Er hielt sich bei den Schiffen auf. Asser hatte offensichtlich Angst vor dem Feind und verblieb an seinen Buchten. Und schließlich gab es auch die Stadt Meros, die eine Entscheidung traf. Denn keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Über diese Stadt wird sogar ein Fluch wegen unterlassener Hilfeleistung ausgesprochen. Verflucht die Stadt Meros, sprach der Engel des Herrn. Ja, verflucht, verflucht nur seine Bürger, weil sie dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen sind. Dem Herrn zu Hilfe mit den Helden. Richter 5, Vers 23. Die Bewohner dieser Stadt eilten dem Herrn und seinem Volk Israel nicht zu Hilfe. Sie verhielten sich Israel gegenüber, wie manche Länder heute, neutral bzw. passiv. Gar mancher will es allen recht machen. keine klare Position beziehen, an beliebige Götter und Religionen glauben, keinem auf die Füße treten. Man sucht einen diplomatischen Mittelweg, aber den gibt es bei Gott nicht. Molière sagte einmal, wir sind nicht nur für unser Tun verantwortlich, sondern auch für das, was wir nicht tun. Während Meros verflucht wurde, wurde Jael gesegnet. Nur einen Vers weiter nach dem Fluch heißt es nämlich, gesegnet sei Jael vor allen Frauen, die Frau Hebers des Keniters. Gesegnet sei sie vor allen Frauen im Zelt. Richter 5, Vers 24. Das erinnert an die Worte Gottes an Abraham in 1. Mose 12, Vers 3 und zieht sich durch die ganze Geschichte. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Das Tragische ist, dass alle, die halbherzig waren oder sich sogar ganz gegen den Herrn entschieden, einen großen persönlichen Sieg verpassten. Und vor allem verpassten sie den Sieg des Herrn. Vor welcher Entscheidung stehen sie im Moment? Vor welcher Herausforderung? Welches Hindernis gilt es zu überwinden oder anzugehen? Eines ist sicher, die Entscheidung für den Herrn und den Entschluss, gemäß seinem Wort und Willen zu leben, werden sie nie bereuen. Darum, lass das lange vorbereiten, fang dein Leben an bei Zeiten. Zwei Frauen, ein Sieg. Der Herr gebrauchte in unnachahmlicher Weise zwei Frauen für einen großen Sieg. Wie konnte das sein, so mitten in einer Welt, in der die Männer überall den Vorrang hatten? Es gibt nur eine Antwort. Gott ist so herrlich anders. Er passt nicht in das Schema, in das wir ihn so gerne pressen wollen. Auch Jesus hat oft so ganz anders reagiert, als man es von ihm erwartete. Im Buch der Richter lag der Grund darin, dass es an Männern fehlte, die sich trauten, die Führung zu übernehmen. Richter 5, Vers 7. Dass der Herr in seiner Souveränität hier Frauen einsetzte, darf aber nicht als Beleg dafür herangezogen werden, dass Frauen im Gemeindezeitalter einen Ältesten- oder Pastorendienst übernehmen sollten. Diesbezüglich gibt uns das Neue Testament klare Richtlinien. Die biblische Geschichte zeigt uns jedoch an vielen Stellen auch, dass Frauen bei Gott nicht minderwertig sind. Es ist eine Frau, Deborah, die der Herr als Prophetin, Richterin und Mutter an Israels Spitze setzt. Es ist eine Frau namens Hulda, die zur Zeit der Könige als Prophetin wirkt. 2. Könige 22, Vers 14. Es ist eine Frau, Hannah, die als Erste den Messias wörtlich erwähnt. 1. Samuel 2, Vers 10. Es ist eine Frau, Abigail, die als erste prophetisch den Unterschied zwischen Erlösten und Nichterlösten aufzeigt. 1. Samuel 25, die Verse 28 und 29. Es ist eine Frau, eine Samariterin, der Herr als Schlüsselperson begegnet, um eine ganze Ortschaft zu retten. Johannes 4. Es sind Frauen, denen die Botschaft der Auferstehung Jesu zuerst verkündet wird. Matthäus 28. Es sind Frauen, durch die der Herr nach seiner Auferstehung seinen Jüngern und dem Petrus verkünden lässt, dass sie ihm nach Galiläa vorausgehen sollen. Markus 16 sowie Lukas 24, Vers 10. Es ist eine Frau, Maria Magdalena, der Herr nach seiner Auferstehung als erste persönlich begegnet. Johannes 20. Im Text, mit dem wir uns beschäftigen, sind es zwei Frauen, die der Männerwelt sagen, wo es lang geht. Der Ausblick auf spätere Zeiten. Kann der Zeltflock, den Jael mit einem Hammer durch Sisaras Schädel schlug, nicht auch als eine Andeutung auf den Sieg Jesu über Satan gesehen werden? Diese Frage dürfen wir meines Erachtens bejahen. Wir beziehen dabei die erste Messias-Verheißung ein. In 1. Mose 3, Vers 15 wurde eine Frau, Eva, verheißen, dass ihr Same der Schlange den Kopf zermalmen würde. Jesus wurde von einer Jungfrau geboren, Lukas 1, die Verse 34 und 35. Auf Golgatha schlug man unserem Herrn Nägel durch das Fleisch. Dadurch wurde Satan tödlich getroffen und besiegt, Kolosser 2, die Verse 14 und 15. Deshalb verwundert es auch nicht, dass der Segensspruch über Jael Ähnlichkeiten aufweist mit dem Segensspruch über Maria, der Mutter Jesu. Derjenige über Jael lautet, gesegnet sei Jael vor allen Frauen die Frau Hebers des Keniters. Gesegnet sei sie vor allen Frauen im Zelt. Richter 5, Vers 24. Und derjenige über Maria, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Lukas 1, Vers 42. Vergleichen Sie dazu auch Vers 28. Das durchgängige Prinzip Gottes. Wir wiesen zu Beginn dieses Kapitels darauf hin, dass es scheint, Gott habe diese Ereignisse als Prototypen für sein Handeln in der Zukunft bestimmt. Der letzte Vers des Liedes von Deborah und Barak macht das meines Erachtens deutlich. So müssen alle deine Feinde umkommen, o Herr. Die aber ihn lieben, sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Richter 5, Vers 31. In diesem Licht gesehen sind einige Dinge von höchster Brisanz. Der Kampf um richtige Entscheidungen zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Dazu gehört auch die Entscheidung für oder gegen Jesus. Diesen Kampf hat jeder Mensch zu kämpfen. Die Feindschaft gegen Israel zieht sich ebenfalls durch die ganze Geschichte. Oft schienen die Feinde überlegen und Israel hoffnungslos unterlegen. Doch am Schluss kam alles ganz anders, indem Gott eingriff und die Feinde wie in Richter 4, Vers 23 beschämte. So demütigte Gott zu jener Zeit Jabin, den König von Kanaan, vor den Kindern Israels. Auch der Fluch über Meros hat sich in der Menschheitsgeschichte unzählige Male wiederholt. Doch auch der Segen über Jael wiederholte sich, weil er auf der Grundlage der Verheißung Gottes an Abraham beruhte. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. 1. Mose 12, Vers 3. Was die Stadt Meros anbetrifft, sollten wir übrigens gut beachten, dass von ihr bzw. ihren Bürgern nicht gesagt wird, sie seien Israel nicht zu Hilfe gekommen, sondern sie seien dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen. So sehr identifiziert sich der Herr mit seinem Volk Israel. Die Menschen in Meros verhielten sich neutral. Sie erhoben ihre Stimme nicht für das Volk der Juden. Sie stellten sich zwar nicht feindlich gegen das Volk, zogen sich aber von Israel zurück. Der letzte Vers macht es dann sehr deutlich, dass Israels Feinde Gottes Feinde sind. So müssen alle deine Feinde umkommen, o Herr. Die aber ihn lieben, sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. In der Regel ist es so, wer Gott feindlich gesinnt ist, der ist auch ein Feind Israels. Und wer Gott liebt, der kann das Volk nicht hassen, das von Gott geliebt ist. Abschließend spricht unser Text von einem Überrest und dem damit im Zusammenhang stehenden Herabfahren des Herrn. Da stieg der Überrest der Edlen des Volkes hinunter. Der Herr selbst fuhr herab zu mir unter den Helden. Richter 5, Vers 13. Das Volk ging den Berg Tabor hinunter. Gott kam ihm von oben her zu Hilfe. Ist das nicht auch eine Vorschattung der Zukunft, der Endschlacht Israels? Denn als Gott das tat, geriet die Natur heftig in Aufruhr. Sogar die Sterne stritten gegen die Feinde des Volkes. Die Sterne am Himmel kämpften mit, von ihren Bahnen aus kämpften sie gegen Sisera. Der Bach Kison riss sie fort. Der uralte Bach, der Bach Kison, meine Seele tritt kräftig auf. Richter 5, die Verse 20 bis 21. Am Schluss werden alle Feinde besiegt sein. Und diejenigen, die den Herrn liebten und sich auf seine Seite stellten, ob das gestern war, heute oder zukünftig ist, wird bei seiner Wiederkunft sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Der Prophet Maleachi sagte es in Kapitel 3, Vers 20 so: Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Die unbändige Freude der gottliebenden Menschen veranschaulicht er im gleichen Vers mit einem Bild aus der Landwirtschaft, wenn Kälbchen aus dem Stall auf die Weide gelassen werden. Ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Wenn Jesus als die Sonne der Gerechtigkeit zurückkehrt, dann wird seine Gemeinde mit ihm in Herrlichkeit erscheinen. 1. Thessalonicher 3, Vers 13 sowie 2. Thessalonicher 1, Vers 7 und Vers 10. Und dann wird auch für den an Jesus ungläubigen jüdischen Überrest die Sonne aufgehen. Es stellen sich Fragen. Wem gleichen wir? Auf welcher Seite stehen wir? Haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen?
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Buch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel hörten Sie soeben das Lied Deborahs und Baraks.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.